Wenn ihr die letzte Folge schon gehört habt, dann habt ihr natürlich auch gehört, dass wir euch einen kleinen Film empfohlen haben. Diese Folge möchten wir euch eine Serie empfehlen. Und zwar ist die zweite Staffel der sehr erfolgreichen Krimiserie Die Toten von Marnow draußen. Und zwar findet ihr die zweite Staffel zum Stream in der ARD Mediathek. Stellt euch vor, ein 12-jähriges Waisenmädchen ist Schlüssel zu einem brutalen Mordfall und befindet sich in Lebensgefahr. Kriminalkommissare Lona Ment und Frank Ehling geben alles, um ihr Leben zu retten und werden selbst lebensgefährlich verletzt. Falls ihr die erste Staffel noch nicht geguckt habt oder sie nochmal gucken wollt, findet ihr natürlich auch die Folgen der ersten Staffel in der ARD Mediathek. Alle weiteren Infos zu der Serie findet ihr natürlich auch wie gewohnt bei uns in den Shownotes.
Moin und herzlich willkommen bei Geschichten aus dem Altbau, dem Grusel-Podcast mit dem X-Faktor, mit Christoph Wellbrock und Josch Kliemann. Am Ende jeder Folge liegt es dann an Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fakten von Fiktion zu trennen und zu entscheiden, ob die Geschichten auf wahren Ereignissen basieren oder ob Christoph und Josch sich alles nur ausgedacht haben.
Hier kommt die Spoilerwarnung.
Das wird immer wilder hier der Anfang.
Du machst das ja immer.
Ich mach das immer, genau wie letztes Mal hast es du einmal gemacht.
Ja.
Genau, bevor wir dazu kommen, ob unsere letzten zwei Geschichten voller schauriger Ereignisse, mysteriöser Phänomene.
Nein, mysteriöser Vorkommnisse.
Mysteriöser Vorkommnisse und unerklärbarer Phänomene auf wahren Kernen beruht, haben hier die kleine Spoilerwarnung, denn die Geschichten von Folge 125 beginnen ab 24 Minuten 37.
Jubiläumlich, ne? 125?
Jubiläumlich?
Ja, so jubiläumliches.
Das ist kein Wort, das sagt man so nicht.
Wie sagt man denn?
Ein jubiläres Ereignis.
Ein Jubiläum, ja, es ist so, wieso?
Jubiläär, gibt's das?
Es ist so in der Luft, es ist jubiläisch.
Es ist jubiläisch in der Luft. so halb, ne, so ein bisschen.
Deswegen jubiläisch.
Es ist ein wenig jubiläisch. Genau, und wir hatten letztes Mal angefangen mit meiner Geschichte, die den Namen Mitbringsel.
Oh ja, Mitbringsel. Ich fasse zusammen. Ein junger Mann geht natürlich mal wieder wandern. Josch, der alte Wandersmann.
Da wird immer gewandert.
Der junge Mann zieht seine Renegades aus und geht nach einer anstrengenden Wanderschaft erstmal baden. Es ist auch ultra heiß und er möchte sich abkühlen, trinkt zum Glück aber nicht aus diesem See. Bringt aber trotzdem was mit nach Hause mit. Zwar nicht in seinem Bauch, aber an seinem Körper vor allem. Denn er ist, als er rauskommt aus dem kleinen Tümpel, ist er übersät mit Blutegeln, die überall an ihm kleben. Und er entfernt die dann und ist, ja, total angewidert und bah. Keine schöne Erfahrung, fährt dann zurück nach Hause und irgendwie merkt er dann, dass so in der Woche, nachdem er in diesem Tümpel war, ihm geht's einfach wirklich richtig beschissen. Also er hat echt so Wehwehchen, irgendwie sein Auge tut weh, er kann nicht mehr richtig gucken, er hat so ein Gefühl in der Brust und ein Kratzen im Hals und es ist einfach alles, ihm geht's einfach nicht gut und dann geht er zum Arzt. Und er kriegt auch Nasenbluten und dann macht der Arzt so eine kleine Anamnese bei ihm und fragt ihm so, was denn los war und dann erzählt er ihm halt auch die Geschichte vom Wandern und von den Blutegeln und dann wird der Arzt schon ein bisschen hellhörig und holt da schon, während er erzählt, da sein, keine Ahnung, wie die Dinge heißen, du hast das sogar irgendwie so speziell beschrieben, sein Ding, mit dem man ins Ohr gucken kann mit einer Lampe. Und ich habe mich schon da gefragt, warum du das nicht benannt hast.
Es gibt einen Namen dafür,
ja, aber genau.
Das ist so wild. Warum ich das nicht gemacht habe, hat man bei deiner Geschichte erkannt, bei den ganzen Etymologen und der ganzen sonst was. Das war mir zu viel Fach.
Ja, stimmt. Auf jeden Fall holt er das Ding raus und guckt dann ins Ohr und in die Nase und in den Rachen und fischt auch aus sämtlichen Körperöffnungen. Zumindest aus oberhalb der Brust. Ja. Und im Ohr, glaube ich, ist auch nichts drin. Aber Nase, Rachen und das ist es, glaube ich, ne?
Auge.
Auge, genau. Auge holt er jeweils einen Blutegel raus. Wirklich total widerlich. Danach geht es ihm auch wieder gut. Also die Beschwerden verschwinden dann sofort. Und allerdings, als unser Protagonist dann quasi nach Hause geht, geht er an einem Fenster der Praxis vorbei und bekommt mit, wie der Arzt, der ihn untersucht hat, mit einer Krankenschwester oder sowas redet oder Empfangsdame und dann zu der sagt, er hofft nur, dass die Viecher keine Eier gelegt haben. So, und dann ist die Geschichte vorbei und ja, wir hoffen natürlich auch, dass die Viecher keine Eier gelegt haben, denn sonst hat unser Protagonist nämlich ein riesiges Problem. Wir haben euch natürlich auch gefragt, was ihr glaubt, ob diese Geschichte wahr oder falsch ist. 77% glauben von euch, dass es wahr ist, 23% glauben, dass es falsch ist.
Christoph, es ist Zeit für eine neue Serie. Möchtest du heute eine neue Serie beginnen? Ich glaube, letztes Mal lagst du falsch, ne?
Ja, letztes Jahr wurde meine Serie leider gebrochen. Mhm. Ich glaube, also, ich habe schon eine Sache bei Instagram gelesen, die eigentlich dafür sprechen würde, dass die Geschichte falsch ist. Das ziehe ich jetzt aber nicht als Beweis heran. Und ich sage aber, glaube ich, irgendwie ist das so ein bisschen so, das ist so trivial. Also das kann so natürlich passiert sein, da ist jetzt nichts Übernatürliches dran. Und auf der anderen Seite ist das einfach so, dass das gefühlt jede Woche irgendwo in einem australischen Busch irgendwo passiert, dass das so nichts Spezielles ist, was man so findet, wenn man nach sowas sucht. Mhm. Also ich glaube, dass es schon hunderte, tausende Menschen gab, die Blutegel aus einem Tümpel mitgenommen haben und bestimmt auch schon mal einen hatten, den man nicht sofort entdeckt hat. Aber dass der Typ da, also auch das mit diesen Eiern und dass der da beim Arzt war und der ihm da das alles rausgefischt hat. Ich glaube, du hast diese Geschichte dir ausgedacht, du wolltest was Ekelhaftes schreiben. Du wolltest einfach, dass die Leute sich schütteln. Das hast du auch geschafft. Das hat ja sehr viele Leute sehr geekelt, inklusive mir.
Habe ich gelesen.
Das hast du auf jeden Fall geschafft. Und du beziehst dich dann natürlich eben auf einen Blutegel und hast dann einfach mal gesagt, der geht ins Ohr, der geht in den Rachen, der geht ins Auge. Ich habe ja auch damals, vor zwei Wochen schon gesagt, dass mich das irgendwie an was erinnert hat mit dem Auge. Und jemand bei Instagram hat auch das geschrieben, glaube ich.
War das auch das, was du meintest
gerade? Und ich
glaube,
es war Steve O, tatsächlich, ja.
Aber war das das, was du eben meintest mit diesem, was du bei Instagram gelesen hast?
Nee, das ist was anderes. Da hat jemand geschrieben, dass das nicht funktioniert, dass die abfallen. Jemand hat geschrieben, dass das Quatsch ist, weil die Blutegel eigentlich sofort abfallen müssen, aus irgendwelchen Gründen. So, das nehme ich aber nicht als Beweis dafür. Ich sage einfach, du wolltest was Ekelhaftes schreiben und hast dann einfach dir das Szenario ausgedacht mit Blutegeln, die irgendwo haften bleiben. So, Punkt.
Punkt. Ja, ist korrekt. Und zwar musste niemand, also es ist eigentlich ziemlich genau, wie du gesagt hast, niemand musste genau das Schicksal von meinem Protagonisten Leon erleiden. Aber alle Sachen, die ihm passiert sind, beruhen auf Sachen, die tatsächlich mal Leuten passiert sind. Nur halt gesammelt bei ihm von allen zusammen. Also es gab einen Fall in Nepal, bei dem Kind ein Blutegel an der Bindehaut hing. Also das mit dem Auge passiert wohl öfter mal. In Äthiopien hatte ein Kind ein Blutegel innen am Kehlkopf, nachdem es aus dem Fluss getrunken hat.
Wo hat das rausgetrunken?
Aus dem Fluss. Blutegel in der Nase kommen generell häufiger vor in ländlichen Regionen Asiens und Afrikas, wo generell viel aus natürlichen Quellen getrunken wird. Da kann das schon mal passieren. Und theoretisch können Blutegel sogar auch unter der Haut wandern. Das passiert aber in der Regel halt nicht. Aber dies mit dem Abfallen habe ich nicht gelesen. Nach allem, was ich über Blutegel in meiner kurzen Recherche gehört habe oder gelesen habe, ist, dass die generell schwer abgehen und dass man die aber nicht einfach abreißen soll, da dabei Blut, also kannst halt Blutung und Gewebeschäden und sowas erleiden. Stattdessen soll man anscheinend Kochsalzlösung nehmen oder Essig oder verdünnten Alkohol zum Ausspülen, weil dann lassen die automatisch los. So, weil die haben halt irgendwie, die haben so zwei Mechanismen, die beißen sich einmal fest und die haben diesen Saugnapf, mit dem sie sich festhalten.
Okay.
Mit so Unterdruck. Und deswegen, wenn du einfach abreißt, durch diesen Unterdruck könntest du halt Blutung haben oder halt was kaputt gehen oder Überreste so da drin bleiben. Und deswegen soll man wohl Kochsalzlösung, Essig oder verdünnten Alkohol, weil dann hören die wohl auf. Fun Fact, ich habe auch geguckt, warum man Blutegel überhaupt benutzt, weil es ist ja anscheinend so ein Ding aus der Medizin.
Ja.
Du kannst damit
was reinigen.
Du kannst vor allen Dingen auch dir einfach welche bestellen anscheinend irgendwie und die kriegst du dann so eine Packungsbeilage wie bei anderen Arzneien, ist dann bei dem Blutegel dabei. Fand ich ganz wild.
Okay.
Naja, auf jeden Fall habe ich da mal geguckt und man nutzt Blutegel in der Medizin unter anderem wegen dem Speichel, weil in dem Speichel von den Blutegeln sind so Substanzen enthalten, die die Blutgerinnung hemmen oder entzündungshemmend sein können und so weiter. Und die benutzt man zur Therapie von Thrombosen oder sowas zum Beispiel zum Blutentlassen. Die Wirkung von Blutegeln ist aber nach allem, was ich gelesen habe, wohl auch mitunter umstritten. weiß ich nicht ganz genau, hatte noch nie einen, hat noch nie einen Arzt gehabt, der mir einen empfohlen hat, aber es wird wohl oft benutzt. Aber es gibt auch Ärzte, die sagen, das ist Schmu. Hm. Macht mit dieser Information, was ihr wollt. Aber ja, es ist ausgedacht, zumindest in diesem Umfang. Aber ja, wie du auch schon gesagt hast, dass Leute einfach Blutegel haben, passiert super häufig. Hat meine Freundin schon erzählt, die hatte auch welche.
Oh ja.
Die war mal irgendwie, ist durch irgendein Sumpf oder sowas gewartet und hatte dann welche am Fuß. Und sie meinte, es war aber wirklich auch so dieses, du nimmst die dann ab und dann hängt er plötzlich an deinem Finger. Dann willst du ihn abmachen, hängt er an deinem anderen Finger.
So wie so ein Stück Klebeband.
Die haben wohl irgendwie so hinten und vorne einen Saugnapf. Und deswegen ist halt so, dass die immer an dir irgendwie dranbleiben.
Wie leidige Viecher, wirklich. Ekelhaft.
Ja, also es ist wohl ganz, ganz ekliges Gefühl. Ich hatte zum Glück noch nie einen. Ich finde die ultra eklig. Es gibt, was war das denn? King Kong? Wie ist nochmal der King Kong-Film mit dieser Insel? Skull Island?
Ja.
Ich glaube, da gab es so Riesenblutegel, die einen von den, die hier Andy Serkis fressen. Ich habe irgend so eine Szene, ich habe den Film nie gesehen, aber ich habe die Szene gesehen und fand die
Kong,
so...
Kong hieß der doch dann einfach, der Film.
Nee, der ganz alter, Skull Island, der war, glaube ich, mit Andy Serkis und mit...
The Rock?
Nee, dem hier von Tenacious D, der Sänger, Jack Black.
Jack Black.
Ich glaube, das war mit denen.
Oha.
Okay. Ist schon ein Ticken älter. Und ich meine, das war der Film, in dem so riesengroße, die halt einfach dann kompletten Menschen fressen können. So. Und die sehen halt so heftig ekelhaft aus. Der hatte dann über den einen Arm, hatte so einen riesen Blutegel, der seinen Arm so wegfrisst.
Ja, es gibt wirklich einfach so viel eklige Scheiße.
Ja. Da. Unter anderem auch Serienmörder und Schmeißfliegen.
Oh ja, und stimmt. Wir sind im Geschmeiß geblieben, ne?
Wir sind im Geschmeiß geblieben. Auch bei Christoph ging es um kleine Drecksviecher. Und zwar in seiner Geschichte der Fliegenfänger. In der geht es um den Ermittler Remy, der einem Serienkiller den.
Remy? Der alte Franzose?
Hieß der Remy?
Ja.
Remy Demi?
Remy Demi.
Ach so, ich hatte
Remy, finde ich aber auch gut.
Also Remy.
In der Millionenstadt.
In der Millionenstadt. Sucht nach dem Herrn der Schmeißfliegen und sucht, glaube ich, die Leichen oder findet die Leichen zweier Mädchen in einem verlassenen Apartment und die sind komplett überdeckt von Fliegen. Und zwar eine bestimmte Art Schmeißfliege. Das sagt ihm, glaube ich, an auch der. Wer ruft ihn da nochmal an?
Oz,
der
Gerichtsmediziner.
Der Gerichtsmediziner Oz.
Oswald.
Und der sagt ihm auch, welche Art das ist und so weiter. Und ich glaube, dann ist Remy, ich will immer Remy sagen, dann ist Remy mit seiner Tochter in einem Naturkundemuseum und findet dort zufällig, weil da so bestimmte Schmeißfliegen der ganze Abteilung haben irgendwie und da ein bestimmter Entomologe zuständig ist, und zwar Dr. Reginald Carter, denkt er sich, okay, ich glaube, ich habe ihn, weil der ist ja so der interessiert sich so sehr für genau diese Art der Schmeißfliege. Es kann kein Zufall sein.
Und er hat ganz viele aus diesen Präparaten aus seinem persönlichen Besitz halt in das Museum gebracht.
Stimmt, das stand da drin, dass das seine Spenden quasi waren.
Ja.
Und das sagt er dann noch Ost, und Ost sagt ihm aber noch, du verrennst dich da, das ist, könnte auch irgendwie, die kriegst du in jedem Scheiß Zoohandlungsbedarf irgendwie. Er ist sich aber ziemlich sicher, nee, Reginald Carter ist das schon. Und wir springen auch in Wellbrock-Manier zwischendurch zu der Perspektive von Reginald Carter, der auch auffällig nervös wird, wenn er die Polizei sieht, weil er weiß, dass er merkt, dass ihm irgendwie auf die Spur kommt und denkt, oh, vielleicht kriegen sie mich jetzt. Tatsächlich stellt sich dann aber in einem großen Twist heraus, er ist nicht der Herr der Schmeißfliegen, sondern hat einfach irgendwelche Gelder veruntreut, glaube ich, oder so.
Forschungsgelder.
Und der wahre Herr der Schmeißfliegen ist tatsächlich ich habe mir den Namen aufgeschrieben, Timothy Weepuddle.
Weepuddle.
Weepuddle. Und der ist, genau wie der gute Oz gesagt hat, ein Mitarbeiter eines Zoohandels, der jetzt gerade weitere Opfer entführt hat und Fliegenlarven verwendet, um seine Visitenkarte zu hinterlassen.
Mhm.
Und damit beenden wir die Geschichte und der Herr der Schmeißfliegen ist weiterhin ungefasst auf freiem Lauf, wie sagt man das? Freiem Fuß.
Auf freiem Fuß.
Freiem Fuß.
In freier Wildbahn.
Und wir haben euch natürlich gefragt und von euch sagen 49%, sie ist wahr und 51% sagen, sie ist falsch. Ihr seid euch sehr, sehr unentschlossen. Ich sage, sie ist ausgedacht. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich sehr an Schweigen der Lämmer denken musste, weil es da auch diesen Kokon gab. Ich weiß, dass Schweigen der Lämmer einer von Christophs Lieblingsfilmen ist.
Ne,
ist
sogar mein Lieblingsfilm.
Es ist Christophs Lieblingsfilm und der Name Clarice hat dafür auch für mich auch ganz zugepasst. Mhm. Herr der Fliegen ist ja ein Buch, das ich nie gelesen habe.
Ich auch nicht.
Ich habe keine Ahnung, worum es da geht, aber der Titel ist gut. Und damit beende ich mein Plädoyer.
Also das ist ausgedacht?
Ich sag's ausgedacht.
Ja, es ist ausgedacht.
Sehr gut.
Tatsächlich ist aber nur der Name Clarice eine Anlehnung an das Schweigende Lämmer. Aber ja, du hast schon recht. Also die sind ja dann auch im Naturkundemuseum bei, glaube ich, 2 Ethnologen ist Clarice dann sogar. Und
ach ja.
So, und dann zeigen die da auch noch so ein Ding und so.
Wie hießen die Motte nochmal?
Die das so ist auch so Totenkopf-Motto.
Ja, so.
Ja, irgendwie. Also vielleicht habe ich da auch so ein bisschen dran gedacht beim Schreiben, aber ich wollte zumindest nicht irgendwie den Buffalo Bill jetzt irgendwie mimen oder nachmachen oder auf mich da so dran orientieren. Aber doch, ich dachte schon, Clarice, das passt irgendwie und das war schon auf jeden Fall ein ganz klarer Referenz zu dem Film. Mhm. Jemand hat bei Instagram einen witzigen Zufall geschrieben und zwar hat er geschrieben, dass alle männlichen Namen aus der Geschichte Charaktere aus Superhelden-Comics sind. Und zwar,
wer das geschrieben
hat, schreibt einer auch, witzigerweise Remy, schreibt er auch. Und zwar Remy LeBeau, aka Gambit,
okay,
von den X-Men.
Klar, wer weiß das nicht.
Dann haben wir Carter, das ist Peggy Carter von Marvel.
Ja, Agent Carter, die kenne ich sogar.
Oswald Cobblepot. Das ist sogar korrekt. Der heißt Oswald wegen dem Pinguin, weil ich zum Schreiben der Geschichte. Genau, ich fand den Namen geil. Oswald fand ich geil.
Okay, und Timothy Waypuddle.
Und Timothy ist Tim Drake Wayne, aka Red Robin.
Okay.
Okay, also das ist tatsächlich purer Zufall.
Okay, und der Name Waypuddle?
Ist so ein TKKG-Name.
Hast du gerade einen Proteinshake gemacht und hast dann gedacht, oh,
nee,
ist runtergefallen.
Nee, das war wieder so ein Wellbrockscher Name.
Ich fand es sehr schön, dass es in der Millionenstadt gespielt hat. Bin ich ein Fan von.
Das hast du schon damals gesagt.
Ja.
Was ist daran?
TKKG, die wohnen doch in der Millionenstadt.
Die sagen auch mal Millionenstadt.
Die sagen nur Millionenstadt.
Ja, weil der Name der Stadt nie genannt wird.
Ja.
Ja. Nee, das stimmt. Genau. Und ansonsten kann ich gar nicht so viel dazu sagen. Tatsächlich kam das mit dem Twist, kam auch spontan beim Schreiben. Also an und für sich war das schon so geplant, dass Reginald Carter der Killer ist. Und dann fand ich das aber so ein bisschen blöd, dass man ja das die ganze Zeit schon weiß und so. Und dann habe ich gedacht, der hat Gelder veruntreut. Und das hat ja scheinbar gut funktioniert. Also bei dir hat es vor allem gut funktioniert. Das hat mich sehr, sehr gefreut, weil du bist eigentlich so jemand, der viele Dinge schon vorausschnüffelt.
Man muss dazu aber auch sagen, du hast natürlich für den Twist auch, ja, obwohl höchstens die Sache, die Ost sagt, aber sonst gibt es ja keine Spuren, kein Foreshadowing auf diesen Twist.
Nee.
Das macht den halt so twistig.
Genau.
Aber weil der halt trotzdem kein Blödsinn ist. Ich finde manchmal, wenn man sagt, okay, ich mache kein Foreshadowing dafür und es ist einfach nur plötzlich ein Twist, das ist so ein, dann wird das ganz schnell so eine High-Tension Dings, wo du sagst, ja, okay, sorry, aber wenn man jetzt nochmal zurückguckt, ist das alles Blödsinn. Das ist es da halt nicht gewesen, das fand ich gut.
Ja, ja. Nee, genau. Und ansonsten kann ich auch gar nichts dafür sagen. Die Inspiration kam mir tatsächlich bei, ich weiß gar nicht mehr, was das war, ob das eine Serie war oder ein Film war, es war irgendwas, wo jemand eine Leiche entdeckt hat, die übersät war mit Fliegen. Das war die Inspiration zur Geschichte, weil ich dieses Geräusch so unangenehm fand. Und der Typ ist da rein und es hat gestunken wie Hulle da und dann überall hat es gesummt und der ist da rein. Und ich fand das mega eklig. Und das
ist es auch.
Und das war für, naja, nicht zum ersten Mal, aber bei den wenigen Malen so, dass man sich bei so einem, auch mehr oder weniger bei einem Geräusch inspiriert hat lassen und schon von Anfang an wusste, man braucht dieses, also ich brauchte dieses Fliegensurren.
Ja.
So, das ist tatsächlich.
Aber es war auch ein geiles Geräusch, weil da manchmal Fliegen näher am Mikrofon waren.
Ja.
Und es ist so, als ob sie dir ans Ohr fliegen. Das fand ich so ekelhaft, auch beim Hören von diesem Sound. Das war ganz eklig.
Ja, ich hatte eigentlich sogar geplant, dass das ein bisschen, also dass das ein bisschen öfter kommt, dass er nochmal so einem toten Mädchen dann, also nochmal dem Täter ein bisschen auf die Spur kommt. Dann wäre die Geschichte aber endlos lang geworden und so. Und jetzt so ist es bei dem einmal belassen, was hat die Geschichte mehr oder weniger eingeläutet.
War
und dann,
für den Flow, glaube ich, schon ganz gut.
Genau, und dann kam das Ganze hier mit seinem grün-bläulichen Hemd, dass er aussieht wie so eine kleine Schmeißfliege.
Was war eigentlich sein Spitzname? Das hast du, glaube ich, nicht gesagt. Weil du sagst, dass der irgendwie auch, ist auch so gekleidet oder ist sein großes Interesse und das hat auch zu seinem Spitznamen in seiner Kindheit geführt. Und
ja, den habe ich extra nicht genannt.
Ah, okay.
Scheißhausfliege war der eigentlich.
So,
kleine Scheißhausfliege. Aber das habe ich weggelassen. Also ich habe den Part zuerst reingeschrieben, dass er noch irgendwie gemobbt wurde und bla bla bla. Und das habe ich dann gedacht, das brauche ich nicht. Ich brauche den Charakter nicht so beschreiben. Und dann habe ich ihn aber halt, dass er so ultra der Fliegen-Fan ist und Schmeißfliegen und grün-blau und so. Ja, genau.
Na gut.
Naja. Ja.
Schöne Geschichte gewesen.
Danke. dann hatten wir mal wieder zwei Ausgedachte. Hatten wir lange nicht mehr. Nein, das ist, glaube ich, Quatsch. Wir haben tatsächlich von jemandem bei Instagram auch eine Übersicht darüber bekommen. Musst du mal durch unsere DMs scrollen. Wie und wann dich das gedoppelt hat.
Ach was?
Ja, das hat uns jemand geschickt und hat das empirisch belegt und aufgeschrieben und gesammelt. Also vielen, vielen Dank nochmal an denjenigen, der uns das geschickt hat.
Wieder einmal haben Josch und Christoph die Grenze zwischen Realität und Illusion überschritten. Wie ging es Ihnen beim Hören der letzten zwei Geschichten aus dem Altbau? Konnten Sie Wahrheit von Fiktion unterscheiden?
Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung.
Christoph und ich durften jetzt ja eine ganze Weile Holy ausprobieren. Und ich muss sagen, ich habe mir das so in meinen Alltag eingebaut. Ich trinke das wirklich jetzt jeden Tag mehrere Portionen davon. Es hat mir sehr geholfen. Ich bin jemand, der notorisch zu wenig getrunken hat. Immer. Ich habe teilweise wirklich einen halben Liter am Tag getrunken und mich dann immer gewundert, warum ich Kopfschmerzen ohne Ende habe. Kein Wunder, wenn ich halt einfach kein Tropfen Flüssigkeit in mir habe. Und ich trinke jetzt mit Holy immer wirklich jeden Tag meine 2 Liter mindestens. Und das liegt halt auch daran, dass ich einfach nicht langweiliges Wasser trinke. Aber eben meine Alternative früher war immer irgendein Süßscheiß aus dem Supermarkt. Und das ist ja auch nicht das Gelbe vom Ei. Und aktuell trinke ich halt, meine Lieblingssorten sind bei dem Eistee, der Red Grapes Hibiskus, finde ich sehr lecker. Aber mein absolutes Highlight im Moment ist von Holy Hydration Sour Cherry. Richtig, richtig, richtig lecker. Kann ich euch sehr empfehlen. Kauft mir aber bitte nicht alles weg, weil ich muss auch noch was abhaben. Also nicht, dass die Vorräte bei Holy demnächst leer sind. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Probiert es wirklich mal aus und vielleicht geht es euch ja genau wie mir, dass ihr wirklich einfach merkt, okay, damit fällt es euch wirklich nicht so schwer, auf eure mindestens 2 Liter am Tag zu kommen, die ihr halt braucht.
Und jetzt natürlich zu Weihnachten können wir euch natürlich das Xmas-Angebot ans Herz legen. Das Holy Starter Set mit Holy Energy und Holy Eistee.
Wenn ihr das mal ausprobieren wollt, dann geht einfach auf www.weareholy.com/Geschichten aus dem Altbau und vergesst auf gar keinen Fall beim Checkout den Gutscheincode ALTBAU5 einzugeben, denn damit bekommt ihr 5 Euro Rabatt auf eure erste Bestellung. Und mit diesem Code ALTBAU5 bekommt ihr auch das Starter-Set, das beinhaltet ein Energy 14er Probierbox, ein Eistee 14er Probierbox und ein Shaker und das alles zusammen für nur 29,99 mit dem Code ALTBAU5. Also wie gesagt auf www.weareholy.com/Geschichten aus dem Altbau und den Gutscheincode ALTBAU5.
Und wenn ihr das Ganze nicht für euch haben wollt, sondern das verschenken möchtet, dann bestellt am besten bis zum 21.12. um 13 Uhr, denn dann kommen alle Pakete noch rechtzeitig an Heiligabend an. Die ganze Aktion endet am 24.12., also an Heiligabend um 16 Uhr.
Stellt euch vor, ihr macht einen Ausflug in einen kleinen Lost Place und es stellt sich als Psychothriller heraus. Das ist das Szenario von Sebastian Fitzeks Underground, dem neuen Spiel von Moses. Sebastian Fitzek sollte hoffentlich jedem von euch etwas sagen. Der hat schon einige sehr, 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 sehr gute Bücher geschrieben. Und der hat auch mit Moses, dem Verlag, der auch unter anderem die Black Stories herausbringt, schon ein paar Spiele gemacht. Das ist jetzt das dritte große Brettspiel, was Sebastian zusammen mit Moses rausgebracht hat, neben noch anderen Spielen, wie zum Beispiel auch einer Black Stories Edition. Und in dem geht es halt nun mal darum, dass ihr in einem kleinen Lost Place seid, in einer alten Tunnelanlage und dort auf einen Entführer trefft, der eine Geisel versteckt und euch nicht mehr entkommen lassen will. Und das ist natürlich eure Aufgabe, da zu entkommen.
Es geht auch noch auf Zeit, denn der Unbekannte flutet diesen Kanal, in dem ihr euch befindet. Das heißt, ihr müsst euch etwas beeilen. Wenn ihr uns auf Instagram folgt, dann werdet ihr mitbekommen haben, dass wir bei einem Event waren von Moses. Wir wurden nämlich eingeladen, dieses Spiel schon mal vorab zu spielen. Und es hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Wir waren auch sehr gut.
Wir waren sehr gut, genau. Es ging nämlich auf Zeit. Also man spielt das Spiel zu viert.
Also man kann es zu viert spielen, man kann es auch alleine spielen, also 1-4 spielen.
Stimmt.
Also wenn euch jetzt die Finger jucken und ihr ganz schnell selber versuchen wollt, geschickte Wege zu bauen, um vor dem unbekannten Killer aus dem verlassenen U-Bahnhof und den steigenden Wassermassen zu entkommen, dann habt ihr jetzt die perfekte Gelegenheit, denn wir packen euch dazu ganz einfach einen Link in die Shownotes, der euch direkt zum Shop von Moses bringt. Da bekommt ihr natürlich mit Altbau 15 auch nochmal 15% auf den gesamten Warenkorb, also nicht nur dieses Spiel. Das heißt, falls euch also neben Underground noch ein paar Black Stories Editionen im Regal fehlen, wäre jetzt die Gelegenheit zuzuschlagen. Gerade auch so kurz vor Weihnachten findet ihr da garantiert einiges. Also Altbau 15 für 15% auf den gesamten Warenkorb. Und jetzt packt euch ordentlich was ein und ganz viel Spaß beim Spielen. Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten.
Aber dann würde ich sagen, wenn du jetzt nicht noch irgendwas ergänzen willst zu deiner Geschichte, zu irgendwelchen ekligen Blutegeln, können wir eigentlich weitermachen.
Mach gerne.
Dann darf ich, ne?
Du fängst an, genau.
Ich bin heute nämlich mal hier der Erste, der hier aufschließt in 125. Und zwar heißt meine Geschichte heute Fingerspitzengefühl. Achso, übrigens wollte ich mich auch noch bedanken, dass ich scheinbar mein Lesen perfektioniert habe.
Habe ich auch gelesen. Das habe ich auch gelesen und wusste, das geht bei Christoph runter wie Honig.
Das geht, nee, vor allem geht das jetzt nach hinten los. Man darf mich ja nicht loben. Achso, weil jetzt fange ich an, wahrscheinlich gleich so dumm zu Schauspielern und das hier so richtig auf Krampf zu machen. Nein,
kommen Sie mit, kleines Mädchen.
Nein, aber ich habe mich sehr darüber gefreut. Fand ich ein schönes Kompliment. Liebe Lori. So, jetzt aber zu Fingerspitzengefühl. Eisschollen trieben über den Ausläufern des Kap Fosidals und ließen das reflektierende Sonnenlicht im Blätterdach des Hains aufblitzen, als Erik ans Ufer des Flusses trat. Er kam öfters hier raus. Er mochte die Ruhe des Waldes und das monotone Rauschen der Fluten, die sich vom fast 3 Meter hohen Kap Fosidal ins Tal stürzten. Im Sommer war der Wasserfall ein beliebtes Ziel bei Touristen, doch im Winter kamen nur sehr wenige Menschen hier raus. Die Straßen waren tückisch, vereiste Steigungen und verschneites Gelände machten die Anreise für viele Menschen unmöglich. Da kam man zu Fuß und mit dem richtigen Schuhwerk deutlich besser voran. Bis zum Becken des Wasserfalls waren es jetzt nur noch wenige hundert Meter. Und je näher Erik dem Fuße des Kap Fosidals kam, desto lauter vernahm er ein Geräusch. Und tatsächlich, dort, wo sich die Wassermassen des Gletschersees am Ende des Kap Fosidals sammelten, saß jemand und spielte auf einer Geige. Als Erik ihm näher kam, verstummte das Instrument und der Unbekannte blickte zu ihm auf, sagte jedoch nichts. »Ich wollte nicht stören«, sagte Erik und hob entschuldigend seine Hand.
»Stören?« »Mein Spiel hat schon lange keiner mehr gestört. Für gewöhnlich lauschen meinem Gefiedel nur die Bäume, der Fluss und die Fische, die in ihm leben. Hast du was zu essen dabei?«
»Was zu essen?« wiederholte Erik überrascht. »Ich hab noch einen Energieriegel. Du kannst ihn haben.« Misstrauisch reckte der gut gebaute junge Mann seinen Hals und inspizierte den Riegel, den Erik ihm unter die Nase hielt. Er rümpfte die Nase.
»Igitt«,
sagte er verächtlich und stand auf. Dann nahm er seine Geige, murmelte etwas, was Erik nicht verstand, und klatschte dann 3-mal in die Hände, während er seine Hände unter das herabstürzende, eiskalte Wasser hielt. Und bevor Erik Kap Fosidal sagen konnte, war der hübsche junge Mann auch schon verschwunden und nur noch das Rauschen der tosenden Kaskade war zu hören. Am Abend, als Erik wieder zu Hause war und sich am Ofen aufwärmte, erzählte er seiner Schwester Lisbeth von der seltsamen Begegnung. Lisbeth war ein Jahr jünger als Erik und Geigerin. Es war sogar ihr großer Traum, Musik zu studieren und als Geigerin berühmt zu werden. Als Erik seine Geschichte zu Ende erzählt hatte, schaute sie ihn mit offenstehendem Mund an.
»Was ist los? Hast du denn früher gar nicht aufgepasst, wenn Opa uns Märchen erzählt hat? Das war der Strömkahlen, Erik. Ein Fossegrim. Du musst mich unbedingt zu ihm bringen.« »Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest, Lisbeth. Was für ein Grimm? Kein Grimm, du Dummerchen. Ein Fossegrim. Manche nennen ihn auch Strömkahlen. Ein Wassergeist, der Nocken. Er spielt auf der Handanga-Fiedel.«
»Ein Wassergeist?« Doch seine Schwester meinte es ernst. Und nachdem sie ihm alles über das Fabelwesen erzählt hatte, kam auch Erik ins Grübeln.
»Also, mit deinem ollen Müsli-Riegel lockst du dem Fossegrim nicht hinterm Ofen hervor. Oder eher gesagt hinterm Wasserfall. Laut dem Märchen müssen wir ihm wirklich was auftischen. Und nicht zu mageres. Sonst zeigt er mir gerade mal, wie ich meine Geige stimmen muss.« »Also lass mich das nochmal einmal zusammenfassen. Du willst zurück zum Wasserfall gehen, warten, bis dieser Kalle Ström auf seiner Geige herumfiedelt und ihm dann ein Leckerli hinwerfen?«
»Ganz genau. Kommst du mit?«
»Jetzt? Nein, jetzt nicht, du Dummerchen. Morgen früh. Lass uns direkt nach dem Frühstück aufbrechen.«
Und das taten die beiden.
Die Sonne war noch nicht ganz aufgegangen, als das kleine Teekesselchen zu pfeifen begann und Erik den kochenden Inhalt in eine Thermoskanne goss. Da auch sie keinen Wagen besaßen, der zu dieser Jahreszeit die Straßen zum Wasserfall passieren konnte, schlüpften die beiden in warme Socken und schnürten ihre Stiefel. Der Weg zum Karpfosidal war beschwerlich, aber ansehnlich. Überall plätscherten halbgefrorene kleine Bächlein, die von den größeren Ausläufern des Wasserfallbeckens abgingen. Ein frostiger Nebel waberte durch die Wälder und als die Sonne aufging, funkelte das Licht durch spitze Eiszapfen, die von den Zweigen der Bäume ragten. Bis zum Becken des Wasserfalls war es nicht mal mehr ein Kilometer. Hörst du das? Das ist das Gleiche, was ich gestern gehört habe. Sie gingen weiter. Und genau wie gestern wurde das Gefiedel lauter, je näher sie dem Wasserfall kamen. Dort hat er gesessen, Lisbeth, rief Erik über das Tosen des Wasserfalls hinweg und zeigte auf einen flachen, glatten Stein. Komisch, ich höre die Geige spielen, aber sehen tue ich den Grimm nicht. Die beiden suchten alles um das Becken herum ab, kletterten sogar über die glatten, vereisten Steine, um hinter die herabstürzenden Fluten des Wasserfalls zu gelangen. Doch den Geigenspieler fanden sie nicht. Nach einer Weile verstummte zudem auch das Gefiedel und Lisbeth hockte sich niedergeschlagen auf einen alten Baumstumpf. »Vielleicht musst du ihm was vorspielen«, schlug Erik vor. »Gar keine schlechte Idee.« Ihre Geige hatte Lisbeth natürlich mit auf die kurze Wanderung genommen. Sie klemmte sich das kalte Instrument unter ihr Kinn, hauchte sich den warmen Atem gegen ihre Fingerspitzen und begann ein schiefes Liedchen. »Tja, ich weiß ja nicht«, sagte Erik nach ein paar schrillen Tönen. »Also entweder kommt der Wassergeist bei dem Gekreische erst recht nicht oder gerade deswegen.« Er lachte. »Ach, Lisbeth, nun sei doch nicht eingeschnappt. Du bist doch genau deswegen hier. Wie wäre es, wenn wir mal die Strategie wechseln und dem alten Fiedler was zur Stärkung ins Wasser werfen?« Er nahm sich den Rucksack von den Schultern und öffnete den Reißverschluss. Erik hatte die Reste des gestrigen Abendbrots, ein paar abgegessene Fischgräten und ein paar Kartoffeln in Alufolie eingewickelt. Den saftigen Schinken wollte er nämlich eigentlich nicht ins Wasser, sondern in seinen eigenen Magen werfen. Außerdem glaubte Erik noch immer nicht daran, dass ein Geist mit einer Geige im Wasserfall wohnte und seiner Schwester zur Teufelsgeigerin machte. Er hatte zwar die ganze Zeit mitgespielt, auch um nochmal zum Karpfosidal zurückzukehren, aber nun fröstelte es ihn und er sehnte sich nach einem warmen Feuer im Ofen. Gut, dann werfe ich jetzt die Gabe in den Wasserfall. Im hohen Bogen flogen die Essensreste in das eiskalte Becken unterhalb des Karpfosidals, doch auch nach eisigen 5 Minuten, in denen Erik und Lisbeth sich die Bäckchen rot froren, passierte nichts, außer dass ein paar Bewohner des kleinen Beckens sich an den Resten labten. »Ich hab dir gesagt, Erik, du sollst den guten Schinken nehmen. Mit den Resten von gestern beeindrucken wir nicht mal die Kühe von Bauer Rüdja. Wirf das edle Fleisch in das Becken. Na mach schon!« Zögerlich wickelte Erik den Schlegel aus dem weichen Küchenpapier und warf ihn ins Becken. Und just in dem Moment, in dem das Fleisch die Wasseroberfläche berührte, ertönte aus den Fluten des rauschenden Karpfosidals das Gefiedel, was die beiden bei ihrer Ankunft gehört hatten. Lisbeth stand auf. Mit geweiteten Augen starrte sie zu Erik herüber. »Er ist hier!« rief sie aufgeregt. Erik hörte das Geigenspiel auch, doch so richtig wollte er noch immer nicht daran glauben. Das konnte doch auch alles ein Zufall sein. Gestern hatte er den Geiger schließlich auch gehört und sogar mit ihm geredet. Und wenn man mal von dem Müsli-Riegel absah, dann ging es auch bei dieser Begegnung nicht wirklich ums Essen. Nachdem die beiden dem Spiel des Streichers für einige Minuten gelauscht hatten, verstummte es schließlich gänzlich und es wurde still um das Geschwisterpaar. Sogar das Tosen des Wasserfalls kam zum Erliegen. Und auch der Wald verstummte abrupt und dann auf einmal sahen sie, wie jemand aus der Kaskade heraustrat. Erik erkannte ihn sofort. Es war die gleiche Gestalt, die er gestern gesehen hatte. Allerdings musterte er den Fremden nun zum ersten Mal von Kopf bis Fuß. Die Haare des Geigers waren strohblond und zu einem Pferdeschwanz gebunden. Sein langer Bart, der genauso hell glänzte wie sein Haar, reichte ihm fast bis zur Brust. Seine kräftigen Beine waren haarlos und nun bemerkte Erik erst, dass sich zwischen den Zehen des Barfüßigen Schwimmhäute befanden.
»Ihr habt mir einen ganz schönen Leckerbissen geschenkt«, sagte der Fosse Grimm. nachdem ihr mich mit euren kargen Fischresten abspeisen wolltet. Pah! Für so eine dünne Mahlzeit stimme ich nicht mal eure Seiten. Doch nun bin ich satt und zufrieden und bereit, einem von euch meine Kunst beizubringen.
Lisbeth trat mit gesenktem Kopf hervor. »Ich würde gerne dein Spiel lernen«, flüsterte sie schüchtern.
»Nun denn, tritt vor, kleine Lisbeth«, sagte der Fossegrimm und streckte Lisbeth seine Hand entgegen.
Dann führte er Lisbeths Finger mit seiner Hand über die Saiten seiner Hardanga-Fiedel. Erik schaute gebannt zu. Fast 10 Minuten lang rieb der Wassergeist die Fingerkuppen seiner Schwester über die harten Saiten. So doll, dass irgendwann feine Blutströpfchen in das Becken hinabperlten und das eisige Wasser rosa färbten.
»Das war's, kleine Lisbeth«, sagte der Fossegrimm schließlich und legte ihre Hand behutsam zur Seite. »Jetzt nimm deine Fiedel und spiel mir ein Liedchen.«
Unsicher griff das Mädchen nach ihrer Geige. Ihre Finger schmerzten, und als sie das Griffbrett und die Saiten ihrer Geigen berührten, schrie sie vor Qual laut auf.
»Spiel!«
rief der Fossegrimm und legte sich auf einen der vereisten Steine. Mit der anderen Hand griff Lisbeth nach dem Geigenbogen. Eine seltsame Kälte durchzog dabei ihr Handgelenk, und ohne genau zu wissen, was sie als nächstes tat, hüpften ihre Finger nun über das Griffbrett auf dem Hals der Geige, während ihr anderer Arm den Geigenbogen in einem flotten Rhythmus hin und her bewegte.
»Wunderschön«,
rief der Fossegrimm sichtbar amüsiert und wedelte wie ein Dirigent mit seinen Fingern in der Luft herum. Erik glaubte es einfach nicht. Seine Schwester hatte noch nie so auf ihrer Geige gespielt. Und während sie fiedelte, mischte sich das Donnern der Wassermassen in ihr Spiel und untermalte es wie ein tiefer Bass. Der Fluss des Beckens begann eine Melodie zu rauschen und durch die Oberfläche blubberten hier und da kleine Luftbläschen auf, die melodisch zur gesamten Komposition passten. Es war fast so, als würde der gesamte Wald, die Bäume, das Wasser und dessen Bewohner zusammen mit Lisbeth eine Art Orchester bilden. Schließlich kam das kleine Konzert zum Ende und Lisbeth legte die Geige zu Boden. Sie strahlte über das ganze Gesicht.
»Nun, kleine Lisbeth, ich bedanke mich erneut für das leckere Mahl. Gib Acht auf dich und gehab dich wohl. Auf Wiedersehen.«
Der Fossegrimm stand auf, hielt seine Hand unter das vom Karpfosidal herunterfallende Wasser, klatschte 3-mal in die Hände und verschwand. Erik hatte noch nie so eine schöne Musik gehört. Ganz euphorisch lief er zu seiner Schwester, umarmte sie und Lisbeth lächelte. Heute erinnert sie sich noch immer an diesen Tag. An den Tag, der ihr Leben und das ihres Bruders veränderte. Erik ist inzwischen ihr Manager und kümmert sich um alles, wenn sie auf die großen Bühnen dieser Welt steigt und die Massen mit den betörenden Klängen ihrer Geige verzaubert.
Okay, was ist ein Karpfosidal? Ich muss es einfach fragen.
Das ist der Name des Wasserfalls.
Ach so.
Das ist ein Eigenname.
Ah,
was ist ein Karpfosidal?
Ein 300 Meter hohes Karpfosidal. Was ist das?
Ich glaube, der 300 Meter hohe.
Okay. Ich dachte die ganze Zeit, das ist irgendein Spezialbegriff und der taucht so häufig auf in dieser Geschichte.
Nein, es ist nur ein Eigenname.
Also ja, Leute, wir wissen alle, was das ist. Das ist eine echte Legende. Da sind so diese eine Szene am Anfang, wenn Lisbeth heißt sie, ne?
Ja.
Wenn sie irgendwie erzählt, oh, das ist hier ein Fussegrim mit seiner Schnubbelnu und der musst du, also einer von den Nocken und da musst du ein bisschen Futter um 12 in den Dribbeldriff reinschmeißen. Ja, also das, ich lege mich jetzt schon fest, hands down, Christoph, kannst du dir irgendwas aus diesem Raum aussuchen, wenn das eine ausgedachte Geschichte ist und mit nach Hause nehmen? Schön. Der Fossegrimm. Sehr schön gesprochen mal wieder.
Oh, dankeschön.
Der Kleine hat mich ein bisschen wieder an den, ich vergesse immer, wie der heißt, dieser komische Höhlenspack, wollte ich gerade sagen, dieser Höhlentyp.
Ach so, Rudolfo.
Diese Eishöhle, der oben dieses Loch dann durchguckt.
Ja.
War das Rudolfo?
Habe ich da irgendwie sowas gemacht?
Da hast du auch so eine Stimme.
Oh ja,
der war auch so ein,
zu lange her, ne?
Du musst da immer an Gollum denken aus irgendeinem Grund, wenn du solche Figuren machst. Auch bei dem jetzt wieder. So ein Typ, der hockt da so und sagt, ah, da seid ihr ja.
Ja. Der Fossegrimm.
Der Fossegrimm.
Aus dem Karpfosidal.
Wer kennt ihn nicht? Klar, oft in meiner Kindheit habe ich schon Geschichten gehört. Wie
du,
meine,
du kannst auch so gut Geige spielen, deswegen.
Deswegen,
ne?
Ja. Ich auch hier
du hast ihm doch einen Cheeseburger damals da reingedonnert.
Ich habe auch hier diese Narben an den Fingern von dem Rübergleiten. Aber okay, das heißt, du gibst dem was zu futtern. Dann muss er deine Hände da einmal drüber wedeln über 10 Minuten und dann kannst du Geige spielen. Oder alles spielen, weil der.
Dann kannst du so gut Geige spielen wie er.
Okay. Wie war nochmal die Geschichte vom Teufelsgeiger, dass wir wirklich einfach die Seele verkaufen für geigen können, oder? Oder war
ich
das das Duell mit dem Geiger, mit dem Teufel?
Ich glaube, ich kenne die gar nicht.
Ich glaube, ich kenne nur so eine Version von Futurama, die habe ich mal gesehen. Und da, glaube ich, musst du so Wettspielen gegen den Teufel oder sowas.
Gibt es das eigentlich noch?
Was?
Futurama?
Ich glaube, es gab es wieder. Ich glaube, es kam irgendwann mal wieder. Ich habe aber die neuen Sachen nie geguckt. Aber ich fand es früher tatsächlich.
War lange nicht so erfolgreich wie Simpsons. Ne?
Ich fand es tatsächlich aber besser als Simpsons. Also,
ja, also ich fand es auch cool. Ich fand es auch gut.
Beziehungsweise Simpsons war einfach, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, als Futurama kam, schon so schlecht geworden. Weil früher war Simpsons mega gut, dann wurde es immer schlechter und dann kam Futurama und war meiner Meinung nach besser. Ja, schön. Ich stelle mir das jetzt einfach schon so fest ab. Ich kann dazu sagen, ich habe sie noch nie gehört. Ich habe noch nie von einem Fossegrim. Obwohl, Fossegrim. Gerade dieses Nocken oder was das war, das sagt mir irgendwas.
Ja, Nocken ist irgendwie, Nocken hat man schon mal, ja, das hat man schon mal gehört. Vielleicht sogar bei Harry Potter? Ja. Wie heißen da noch diese Viecher?
Nocken?
Nee, keine Ahnung. Wie heißt der denn noch, dieses Vieh, was da im Aquarium rumschwimmt?
Weiß ich nicht. Aber
und der greift Harry auch an, als er beim Trimagischen Turnier unten im Wasser ist.
Ja, da sind
wie heißen die denn noch?
Das ist dieses ganze Volk von denen.
Oh, wie heißen die denn noch? Gripfuck. Nee, Gripfuck ist der... Nee, Griphook ist dieser Kobold da, der da in Gringons sitzt.
Griphook heißt der.
Griphook, ja.
Da muss ich ja mal an Krupuk denken, kennst du das? Diese Krabbenchips?
Wie heißen die?
Krupuk.
Krupuk, ne? Ja. Nee, echt nicht geil.
Echt nicht? Nee, oh, ich mag die voll gerne. Wir haben die früher immer selber, also selber gemacht, aber diese so selber frittiert und dann gehen die so geil auf.
Oh, Mann, ey, weißt du, was mich jetzt so nervt? Es sitzen jetzt hier bestimmt so mindestens 1000 Leute und schreien 100-mal den Namen von diesem scheiß Wassergeist.
Ich meine, wir sind hier gerade Anfang Dezember. Oh. Die Wahrscheinlichkeit, dass sehr viele von denen, ich habe schon
Kammer des Schreckens geguckt.
Ja, die musste ich alle noch gucken.
Letzten Sonntag.
Ich bin gerade noch in meinem Herr der Ringe Modus.
Oh nee, das muss ich jetzt wissen. Wie heißt dieses Vieh?
Ich gucke jetzt
das
nach.
Das ist ein Nein.
Ich gucke nach. Ja, dann kannst du noch weiter überlegen.
Ah, die werden ja in der Gefangene von Azkaban werden die eingeführt. Lupin hat ihn dabei. Das ist ein Grindelow. Ein Grindelow ist das.
Ich finde hier was unter Wassermenschen.
Nee, das sind die, wo die Menschen sozusagen versteckt sind. Die sind bei den Wassermenschen.
Die heißen einfach nur Wassermenschen?
Das kann sein. Aber das Vieh ist ein Grindelow.
Hörte?
Und da kommen ganz viele am Ende noch.
Grindelow. Kleiner, blassgrüner Wasserdämon mit spitzen grünen Zähnen und Hörnern.
Ja, genau. Wie heißt der im Englischen?
Grindelow. Okay.
Ja. Ja, ein Grindelow.
Ihr könnt alle aufhören zu tippen. Alle, die jetzt hier gerade bei Instagram sind und schon den Kommentar abschicken. Ihr könnt jetzt aufhören. Wir haben es schon gelöst. Ihr könnt was anderes Nettes schreiben. Oh, und was ihr natürlich auch nochmal eben ganz kurz machen könntet, ist euch Tickets für unsere Live-Show kaufen. Denn, wir haben es ja schon ein, zwei Mal erwähnt, wir sind im Januar das erste Mal live und zwar einmal in Bremen am 21.01. und einmal in Leipzig am 31.01. Und da gibt es noch ein paar Tickets. Also falls ihr Lust habt, uns dabei zuzusehen, wie wir super nervös auf der Bühne sind und euch zwei Geschichten erzählen, die es nur dort live gibt, dann habt ihr jetzt noch die Gelegenheit oder ihr verschenkt die. Denn es steht ja Weihnachten kurz vor der Tür und was gibt es Schöneres unterm Tannenbaum als Tickets zu zwei faselnden Typen wie Christoph und mir. Aber nee, ganz im Ernst, wir sind da super, super aufgeregt und super gespannt und freuen uns schon sehr drauf und freuen uns natürlich auch viele von euch dort vor Ort zu sehen. Also falls ihr Lust habt, jetzt gibt es noch Tickets. Den Link dazu haben wir natürlich bei uns in den Shownotes drin, da könnt ihr es finden. Oder ihr gebt einfach bei Eventim Geschichten aus dem Altbau ein und findet das da auch. So, soll ich anfangen mit meiner Geschichte?
Dann darfst du. Okay. Dann darfst du direkt weitermachen.
Meine Geschichte heißt Unglückspilz. Die Sonne stand hoch am Himmel und warf gleißendes Licht durch die großen Fenster des Zuges, das sich wie flüssiges Gold auf die Sitze legte. Der Regionalzug ratterte durch die verschneite Landschaft einer endlosen Kette aus Dörfern, Wäldern und sanften Hügeln. Es war eine typische Fahrt, wie sie Jelena schon 1000-mal erlebt hatte. Jelena war Zugbegleiterin. Eine Frau in den frühen 30ern, die den festen Griff des Alltags spürte. Ihr Job war Routine. Fahrkarten kontrollieren, den Fahrgästen helfen, ein paar Fragen beantworten und gelegentlich mal einen Streit schlichten. Die meisten Gesichter waren vergänglich für sie, wie Figuren aus einem Traum, der sich auflöste, sobald man ihn verließ. Selbst das Äußere der regelmäßigen Pendler verblasste vor ihrem inneren Auge nach kurzer Zeit wieder. Doch an diesem Tag sollte sich etwas ändern. Mit einem freundlichen, aber geübten Lächeln ging sie durch den Mittelgang des Waggons. Die Sitze waren gut besetzt, denn die Feiertage standen bevor und viele Menschen waren unterwegs, um Verwandte zu besuchen oder dem Alltag zu entkommen. »Fahrkarten bitte«, rief sie mit heller Stimme, als sie das nächste Abteil betrat, während sie die ausgestreckten Karten der Reisenden entgegennahm. Sie kontrollierte die unterschiedlichen Tickets, nickte höflich, gab die entwerteten Karten zurück und bewegte sich weiter. Doch dann blieb sie plötzlich in ihrem einstudierten Rhythmus stehen. Ihr war etwas aufgefallen. In einer der hinteren Reihe saß ein Mann. Er war eigentlich kaum anders gekleidet als die anderen. Eine abgetragene graue Jacke, die schon bessere Tage gesehen hatte, und ein schmaler Hut, dessen Rand von Schneefeucht glänzte. Doch etwas an ihm ließ Jelena innehalten. Sein Gesicht war schmal, die Wangen leicht eingefallen, als hätte ihn das Leben ausgehöhlt, und doch hatten seine Augen eine seltsame Tiefe. Dunkelbraun, fast schwarz, blickten sie durchdringend an. Fast, als ob er sie erkennen würde. Und doch seltsam fremd. Sein Haar war zerzaust und feine Linien zogen sich wie schmale Furchen der Erinnerung über sein Gesicht. »Fahrkarte, bitte«, sagte sie, ihre Stimme ein Hauch leiser. Langsam, fast bedächtig, zog der Fremde die Fahrkarte aus seiner Jackentasche, als hätte er alle Zeit der Welt. Jelena nahm die Karte aus seinen etwas blassen Händen entgegen. Sie wirkten knochig, doch gleichzeitig erstaunlich jung für den Mann. Sie prüfte die Fahrkarte oberflächlich, in Gedanken noch immer mit dem seltsamen Gefühl beschäftigt, das er in ihr auslöste, und gab sie schnell wieder zurück. »Danke«, sagte er, doch seine Stimme hatte einen leisen Unterton, den sie nicht recht zu deuten wusste. Jelena ging weiter, doch sie konnte ihn nicht vergessen. Selbst als sie mit dem nächsten Fahrgästen sprach, blieb sein Bild in ihrem Kopf. Diese Augen, die so viel zu wissen schienen und doch nichts verrieten. Der Zug hatte eine enge Kurve erreicht, als es passierte. Ein Krachen, so laut, dass es alles andere übertönte, ließ den Zug erbeben. Die Waggons schlingerten, Metall kreischte und der Boden unter Jelena verschwand förmlich. Unzählige Schreie mischten sich unter das metallische Chaos, während der Zug entgleiste. Die Fenster zersprangen in einem Regen aus Glas, Koffer flogen durch die Luft und das Rattern der Schienen wich einem chaotischen Dröhnen. Jelena wirbelte durch die Luft, stürzte zu Boden, ihr Kopf schlug hart auf und für einen Moment war alles schwarz. Als sie wieder zu sich kam, war es erstaunlich still. Der Zug war zum Stehen gekommen. Einige Waggons hingen gefährlich über einem eisigen Fluss, einer war sogar komplett hineingestürzt. Der Gestank von Rauch und Öl lag in der Luft, vermischt mit dem metallischen Geruch von Blut. Jelena zog sich mühselig hoch, ihre Knie zitterten und ihr Kopf pochte. Sie spürte, wie Blut über ihre Stirn lief. Dann hörte sie das leise Wimmern von Verletzten und das panische Rufen nach Hilfe. Doch noch bevor sie sich um die Passagiere kümmern konnte, wanderte ihr Blick aus dem Fenster und dann sah sie ihn. Der Mann in der grauen Jacke stand unten vor dem herabgestürzten Waggon, augenscheinlich vollkommen unversehrt. Sein Gesicht war von Ruß verschmiert, aber sein Blick war ruhig, fast gleichgültig. Er bewegte sich methodisch, zog Menschen aus den Trümmern, einen nach dem anderen, ohne Eile und ohne Anstrengung. Es war, als hätte der Unfall keine Macht über ihn. Jelena beobachtete ihn für einige Sekunden, bevor die Realität ihrer Situation zu ihr zurückkehrte und sie sich um die Verletzten um sich herum kümmerte. Später, als die Rettungskräfte eintrafen und die Überlebenden zählten, bemerkte Jelena, dass er verschwunden war. Niemand konnte ihr sagen, wann und wie er gegangen war, doch viele erzählten, dass jemand sie aus dem Wrack gezogen hatte und sie alle beschrieben einen Mann in einer grauen Jacke. Glitzernd blitzte das reflektierte Sonnenlicht von den unzähligen gefrorenen Grashalmen auf dem grünen Streifen durch die kleinen Fenster des Propellerflugzeugs, das sich bereit machte, die frostige Landebahn zu verlassen. Es war kein besonders modernes Flugzeug, eher ein robustes, altmodisches Modell, das für kurze Strecken gedacht war. Die Passagiere waren überwiegend still, viele müde, da sie schon früh auf den Beinen sein mussten, andere in Gedanken versunken, während das Brummen der Motoren die Luft erfüllte. Marco saß in der mittleren Reihe, nahe am Flügel. Es war sein erster Flug seit Jahren und seine Nervosität zeigte sich deutlich in der Art, wie er die Armlehne mit den Fingern umklammerte. Er wusste Bescheid über die statistische Sicherheit von Flugzeugen, wusste, wie viel gefährlicher Auto fahren und wie irrational seine Angst war. Doch das änderte wenig daran, dass etwas in ihm überzeugt davon war, dass Menschen nichts in fliegenden Metallröhren zu suchen hatten, die seines Wissens nach auch mit purer Magie angetrieben sein könnten. Markus' Haut an den Knöcheln schien mittlerweile weiß hervor. So fest krallte er sich in die Armlehnen. Er versuchte sich zu beruhigen, indem er die anderen Passagiere musterte, die sein Schicksal mit ihm teilten. Ein älteres Ehepaar, das leise miteinander sprach. Eine junge Mutter mit einem Kleinkind, das überraschend unbeeindruckt von der Gesamtsituation war, und einige Geschäftsreisende, die durch Papiere blätterten oder auf ihre Uhren starrten, ungeduldig, endlich abzuheben. Als er weiterschaute, fiel sein Blick auf einen Mann, der in der Reihe neben ihm saß. Der Mann war ungewöhnlich und dann doch wieder gewöhnlich. Es war nichts an seiner Kleidung, das besonders auffiel. Eine graue Jacke, die schon bessere Tage gesehen hatte, ein dünnes Hemd darunter. Doch etwas an ihm wirkte seltsam fehl am Platz. Er war still, so still, dass er fast mit dem Sitz verschmolz, doch seine Präsenz war spürbar, als wäre er ein Schatten, der mehr Gewicht hatte, als er sollte. Marco versuchte ihn nicht anzustarren, aber sein Blick wanderte immer wieder zu dem Mann. Seine Haare waren zerzaust, die Hände schmal und von feinen Narben durchzogen, als hätte er oft mit scharfen Kanten gearbeitet. Das Auffälligste waren jedoch seine Augen. Dunkelbraun, fast schwarz, mit einem Ausdruck, der sowohl müde als auch wachsam war. Dann bemerkte der Fremde Markus' Blick und drehte sich langsam zu ihm um. Es war kein feindseliger Blick, aber auch kein freundlicher. Nur ein stummes, ruhiges Registrieren, wie das eines Jägers, der ein Tier beobachtet, das er nicht schießen will. Markus schluckte und wandte sich schnell ab. Mit einem Mal nahm das Dröhnen der Motoren stark zu und das Flugzeug setzte sich in Bewegung. Und ehe Marco sich versah, verlor das Fahrwerk den Kontakt zum Boden und sie befanden sich in der Luft. Nach einer Weile entspannten sich sogar Marcos Hände um die Armlehnen und das Brummen der Motoren wurde zum Hintergrundgeräusch. Doch kaum hatte er sie losgelassen und sich langsam Richtung Fenster geneigt, um die Landschaft unter sich zu betrachten, ging ein Ruck durch das Flugzeug. Ein plötzlicher Luftstoß ließ es erzittern und nicht nur Marco schaute sich nervös um. Es folgte eine Durchsage des Piloten, dass es sich nur um leichte Turbulenzen handelte, doch die Erschütterungen wurden immer stärker. Das Flugzeug begann zu schaukeln und das leise Murmeln der Passagiere wich je nach Erschütterung angespannten Stimmen und vereinzeltem Schreien. Markus' Hände klammerten bereits wieder fest an den Armlehnen, die Finger gruben sich tief in das Polster. Als die Lichter im Inneren des Flugzeugs dann noch begannen zu flackern und eine Sauerstoffmaske plötzlich vor Marco herabfiel, war er sich sicher, er würde sterben. Und dann geschah es. Ein lautes Krachen durchzog die Luft und das Flugzeug sackte abrupt ab. Rauch quoll aus einem der Triebwerke und panische Schreie füllten die Kabine. Zumindest so lange, bis eine der Türen des Flugzeugs aus ihrer Verankerung gerissen und das Innere von absolutem Chaos ergriffen wurde. Lose Gegenstände flogen durch die Kabine und der Luftdruck zog alles nach draußen, was nicht nied- und nagelfest war. Und inmitten dieses Infernos bemerkte Marco den Mann in der grauen Jacke. Er saß ruhig, als würde das Chaos ihn nicht betreffen. Seine Hände hielten den Sitz vor ihm und sein Gesicht war von einem Ausdruck durchdrungen, der weder Angst noch Überraschung zeigte. Er schien die Situation zu akzeptieren, wie ein Schauspieler, der seinen Text kennt. Stoisch saß er da, während der Sog aus der offenen Tür immer stärker wurde, die Hülle des Flugzeugs langsam weiter riss und die gesamte Inneneinrichtung anfing zu vibrieren. Als Marco das nächste Mal zu ihm sah, war er verschwunden. Genau wie seine gesamte Sitzbank und einige weitere Passagiere, rausgerissen in die Kälte. Das Letzte, was Marco beobachtete, war, wie immer mehr Menschen schreiend aus ihren Sitzen gerissen wurden. Dann stürzte das Flugzeug ab. Marco überlebte wie durch ein Wunder, jedoch mit einigen Knochenbrüchen und schweren Prellungen. Später, als die Rettungskräfte kamen, wurde berichtet, dass der Absturz viele Opfer gefordert hatte, vor allem die Leben der Passagiere, die vorher aus dem Flugzeug geschleudert worden waren. Nur ein Mann habe überraschend überlebt, da er entgegen aller Wahrscheinlichkeit ausgerechnet in einem großen Heuhaufen gelandet war. Noch bevor jemand es sagte, wusste Marco schon, dass dieser jemand in einen grauen Anzug gekleidet war. Es war nicht das letzte Mal, dass der Mann in der grauen Jacke gesehen wurde. Immer wieder tauchte er an Orten auf, die von Katastrophen heimgesucht wurden. Ein stiller, fast unbeteiligter Überlebender, dessen unglaubliches Glück ihn aus jedem Unheil unversehrt hervorgehen ließ. Eine junge Frau auf dem Weg zur Arbeit bemerkte den Mann, der unauffällig auf einem der vorderen Sitze des Busses Platz genommen hatte. Seine graue Jacke war feucht vom Regen, der draußen gegen die Scheiben prasselte. Der Bus schlängelte sich durch eine kurvige Strecke entlang eines Flusses, als plötzlich ein Reifen platzte. Der Fahrer verlor die Kontrolle und der Bus stürzte in den eisigen Fluss. Während die Frau sich an ein schwimmendes Trümmerteil klammerte, sah sie, wie der Mann in der grauen Jacke durch ein zerbrochenes Fenster ins Freie stieg und mit ruhigen Bewegungen ans Ufer paddelte. Später berichteten Überlebende, dass er wortlos verschwand, bevor Hilfe eintraf. Ein erfahrener Reiseleiter führte eine Gruppe durch die Berge, als er einen Unfall auf den nahen Serpentin beobachtete. Ein Auto hatte die Kontrolle verloren und war erst krachend gegen die Leitplanke und dann über die Klippe gestürzt. Beim Aufprall war der Fahrer, ein Mann in einer grauen Jacke, mit voller Wucht durch die Windschutzscheibe geflogen. Während die Überreste seines Wagens zerschmettert in Flammen standen, rappelte er sich auf und klopfte seine Kleidung ab. Er war schmutzig und zerschrammt, aber sonst unverletzt. Bevor die Wandergruppe ihn erreichen konnte, zog der Mann seinen Hut tief ins Gesicht und verschwand auf der kurvigen Straße. Immer wieder wurde der Mann in der grauen Jacke gesehen, stets Zeuge oder Opfer schrecklicher Unglücke, doch nie ein Opfer des Schicksals. Und alles, was er hinterließ, waren die unbeantworteten Fragen der Unfallzeugen.
Der Mann in Grau. Also, so wie ich das jetzt richtig verstanden habe, ist aber dieser Flugzeugabsturz und das Zugunglück, das ist nicht gleichzeitig, ne?
Nee.
Das ist einfach irgendwann in Abständen. Und das hat das ja danach auch aufgeklärt, dass der immer wieder in verschiedensten Katastrophen gesehen wird. Also beim ersten Mal wirkte er so wie so ein mysteriöser Samariter. Mhm. Jetzt ist er aber bei dem Flugzeugabsturz hat er wirklich einfach nur Schwein gehabt, ne? Da ist er nicht daran beteiligt, dass da irgendwer noch überlebt. Es gab irgendwie witzige Zufälle in diesen Geschichten wieder. Und zwar, deine Geschichte spielt genau wie meine im Winter. Mhm. Jelena ist ein Charakter aus den 3 Fragezeichen und spielt Geige.
Oh, ja, stimmt.
Das fand ich irgendwie ziemlich lustig. Okay, also die Frage ist aber ja, ob der Typ die Scheiße anzieht.
Wie die Schmeißfliegen.
Andersrum. Ja, also... Das ist ja.
Du meinst, also.
Vielleicht ist er immer der Auslöser.
Ah, okay.
Er ist der Auslöser für die Sachen.
Vielleicht ist das so ein Final Destination-Ding und der Tod will ihn zurückholen und er hat aber immer. Er entkommt dem immer wieder. Alle anderen müssen
drunter leiden. Oder er ist der Leibhaftige.
Der Schnitter.
Der Tod. Und er setzt sich halt überall da rein und überall, wo er Platz nimmt. Passiert halt was. Und es sterben ja auch immer welche. Also es ist ja nie so, dass er irgendwie dafür dann verantwortlich ist, dass es dann die große Katastrophe dann nicht eintritt, sondern sie immer nur kurz vorher sich ankündigt und dann kommt der Mann in Grau und zieht nochmal den Knüppel hoch oder stellt nochmal eine andere Weiche schnell. Sondern es ist ja eher so, da gehen immer Leute hops, er ist immer dabei, er wird immer gesehen, aber ihm passiert nie was.
Er hat immer Glück, ne? Kommt immer noch davon.
Und der Unglückspilz. Ja, wobei, dann wisst der Name der Geschichte, das hättest du dann anders gemacht, wenn er dafür verantwortlich wäre in irgendeiner Art und Weise. Aber ob es mal jemanden gegeben hat, der so viel Scheiße an den Hacken hatte und das dann immer wieder aber auch, der muss ja völlig traumatisiert sein. Also der muss ja wirklich gar nichts mehr machen.
So, okay.
Der hat einen Flugzeugabsturz.
Ich fahre nicht mehr Bahn, dann fahre ich lieber ein Flugzeug. Ah, scheiße, okay, dann fahre ich halt mit dem Auto. Ah, nein.
Ja.
Ja, kann sein.
Ja, da bin ich gespannt auf die Auflösung, ehrlich gesagt. Also bin ich sehr gespannt darauf, wenn das eine wahre Geschichte ist, dann freue ich mich da sehr über den langen Monolog, der da hoffentlich zukommt.
Wir werden sehen, ob ich in 2 Wochen monologisieren darf oder das ganz kurze Ding wird, nö, ausgedacht. Chris?
Also, ja, manchmal, ja, so Schicksal. Schicksal ist ja so eine Sache. Da, wie ist das bei dir? Also glaubst du da manchmal dran an sowas? So komische Zufälle?
Ich finde, Schicksal ist immer so ein, weil wenn man da zu sehr dran glaubt, dann ist es immer so ein, ja, hätte ich ja eh nichts dran ändern können. Brauche ich mir auch keine Mühe geben, weil das Schicksal ist Schicksal. So, dann kann ich auch einfach aufhören. So, weil, keine Ahnung, dann bleibe ich nur zu Hause, das ist halt mein Schicksal, zu Hause zu bleiben, weil hätte ich ja eh nicht dran ändern können. War eh so vorgesehen. Das finde ich total lame, weil das nimmt dir ja so alles an Agenda.
Naja, weil, ja gut, okay. Red weiter?
Ja, keine Ahnung, das ist, glaube ich, schon so meine Haltung dazu. Ich denke irgendwie, ich finde...
Naja, es geht ja eher darum, dass du eben Sachen machst, dass du, nicht, dass du dich jetzt einfach hinsetzt und sagst, naja, ist ja mal jetzt, mache ich halt, das ist ja Quatsch. Sondern es ist ja eher so, dass du dein ganz normales Leben lebst und dabei passieren dann aber eben Dinge.
Ja, aber das macht dich so machtlos. Das bringt ja, weißt du, keine Ahnung, wenn ich jetzt sage, Schicksal kann ja gut oder negativ sein. Das gibt ja, ja beides, es gibt ja auch gutes ja. Schicksal. Und wenn ich dann sage, keine Ahnung, unser Podcast wird weltweit bekannt und Leute lernen Deutsch, um den hören zu können. So, das war mein Schicksal, dass wir so groß werden. Das entwertet die gesamte Arbeit, die wir reingesteckt haben, weil das war ja so vorgesehen.
Ja, okay, gut. Dann, ja, ich meine es eher so ein bisschen kleiner. Ich meine es wirklich eher auf diesen, dass es manchmal ja wirklich unfassbare Zufälle gibt, warum man manchmal wirklich nicht an gewissen Orten war oder warum man an gewissen Orten war. Ich finde das zum Beispiel manchmal total irre, dass man manchmal Leute so zufällig trifft.
Ja.
Also das ist so, man denkt da gar nicht drüber nach. Und ach Mensch, was für ein Zufall, dass ich dich hier heute getroffen habe. Aber es ist dann so,
weißt du, wie ich das nennen würde? Mhm. Ein Zufall. Kein Schicksal.
Ja, 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 das stimmt. Da bin ich auch bei dir. Da hast du auch recht. Nur, ich finde manchmal, was das unterscheidet, ist einfach so, ein Zufall ist für mich einfach sowas wie, ich treffe jemanden rein zufällig und da entsteht nichts draus. Ich treffe den, Smalltalk, Tschüssikowski, man wundert sich, dass man sich jetzt da getroffen hat. Aber manchmal entstehen aus solchen Zufällen so eine Verkettung von anderen Sachen. Ja. Plötzlich, vielleicht triffst du jemanden zufällig, du hast dich nicht verabredet und dann sagt er, ach weißt du was, wir haben uns so lange nicht, lass uns mal eben schnell einen Tee trinken. Und dann gehst du einen Tee trinken. Und weil du diesen Tee trinken gehst, hast du jetzt nicht, keine Ahnung, vielleicht hast du deswegen nicht gesehen, wie deine Freundin dich gerade auf dem Weihnachtsmarkt mit irgendeinem anderen betrügt. Oder vielleicht hast du, vielleicht warst du deswegen nicht mehr an dem Ort, an dem du vorher warst. Ja. Und da ist dann irgendwas Schlimmes passiert.
Ja, das ist ja der Butterfly-Effekt, den du jetzt gerade beschreibst.
Nee, der Butterfly-Effekt ist ja, der geht ja noch viel weiter
zurück. Ja, aber das geht. Aber
ich meine es eher halt, dass du dann wirklich, Mann, das war ein Zufall, dass ich dich getroffen habe. Und dann war es vielleicht dein Schicksal, dass du den getroffen hast, weil du dann nicht mehr da vor Ort warst und dann ist dir irgendwas nicht passiert. Du bist dann vielleicht nicht mehr in den Zug gestiegen oder in die eine Bahn gestiegen, die du genommen hättest. Du bist dann 4 Minuten später in die Bahn gestiegen und die ist nicht entgleist.
Ja, okay.
So ein Kram.
Ja.
Sowas frage ich mich dann manchmal. Warum habe ich den jetzt getroffen? Warum habe ich den jetzt genau getroffen? Das finde ich manchmal einfach so irre, weil die Welt ist ja, man sagt dann immer, oh, die Welt ist ja so klein. Und die Welt ist aber eigentlich nicht so klein. Und es gibt 300 Millionen Menschen auf der Welt. Ja. Und es gibt dann einfach Momente, wo sich genau dann die Wege sich kreuzen. Und das finde ich, manchmal, wenn ich darüber nachdenke, finde ich das mega abgefahren.
Ich verstehe so ein bisschen, was du meinst. Weil wenn du es so beschreibst, finde ich auch, das ist was anderes als Zufall. Ich finde Schicksal, also ich finde, man kann es so im Negativen, ist es ganz leicht zu unterscheiden, weil du sagst einfach einen Schicksalsschlag. So, irgendeine Person hat einen Schicksalsschlag erlitten oder sowas.
So, Todesfall in der Familie.
Ja, oder wie gesagt, auch dieses, so, auch so, so was Doofes, so keine Ahnung, bist irgendwie gestolpert über die Straße gehen und unter einen LKW gekommen oder sowas. Das ist so ein Schicksalsschlag, weil das so absolut unvorhersehbar war und so dein Schicksal beeinflusst.
Ja, aber das kannst du ja auch dann so umdrehen.
Positiv, ne?
Ja, aber du kannst ja auch dann hingehen und sagen, ja, aber warum ist das denn auch so? Du fährst jeden, vielleicht ist es dann aber auch so, dass da immer so kleine Anomalien dann sind. Also so, sagen wir mal, du fährst jeden Tag, du hast immer denselben Rhythmus. Der Wecker klingelt zur gleichen Zeit, du duschst gleich, es ist immer alles gleich. Gehst um 10 nach 8 aus dem Haus, du bist um 8:45 auf der Arbeit. Jeden fucking Tag. Und den einen Tag gehst du raus und dein Nachbar steht da irgendwie und sagt, Mensch, kannst du mal eben hier, und das war ja so laut und morgen kommt es, weißt du irgendwie was, und der labert dich 5 Minuten voll. Und diese 5 Minuten führen dazu, dass du in der einen Ampel stehen bleibst und dann kommt dieser scheiß LKW oder so. Und das gibt ja auch Leute, die dann halt bei Unfällen zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob das mein Fahrlehrer war oder so, irgendjemand hat früher immer gesagt, bei Autounfällen hat er immer gesagt, ja, wär's bloß mal noch schneller gefahren.
Ja, mit Döner, dann wärst du dann vorbeigekommen oder so.
Dann wärst du nicht die eine Minute an der Straße
gewesen. Hätte jetzt einen anderen Unfall gebaut.
Ja, vielleicht.
Aber es ist ja schon so ein bisschen das, was auch der Butterfly-Effekt ist, dass man sagt, okay, keine Ahnung, eine Kleinigkeit. Dieses, du gehst immer zur gleichen Zeit aus der Tür und an dem einen Tag fällt dir, was weiß ich, deine Zahnseide runter. Und deswegen dauert es 3 Sekunden länger. Und dann gehst du halt raus und weil du 3 Sekunden später da bist, nur deswegen triffst du deinen Nachbar überhaupt noch da, weil der 2 Sekunden später aus seiner Haustür gegangen ist. So, normalerweise hättest du nicht getroffen. Und dann verpasst du deine Bahn und dann passiert das und dann das. Und das ist halt so eine kleine.
Wie ist das nochmal, dass ein Flügelschlag eines Schmetterlings am anderen Ende der Welt
ein Orkan oder ein Tornado
auslösen kann? So, irgendwie sowas,
ja. Und dass er einfach eine kleine Änderung zu einer großen Änderung führen kann. Und das ist ja so. Also keine Ahnung, wenn, das ist ja, gilt ja, das Leben von jedem beeinflusst das ja. Wenn jetzt, keine Ahnung, irgendein Nachbar 3 Kilometer weiter weg 5 Sekunden später aus der Haustür geht und deswegen an der falschen Ampel stehen bleibt oder gerade nicht mehr über Grün schafft, der hinter ihm stehen bleiben muss und der kommt dann irgendwie 3 Tage später bei mir rum und ist irgendwie diese paar Minuten verzögert. So, das kann ja Auswirkungen haben.
Ja.
aber es ist halt gleichzeitig einfach auch egal. Ich finde das Ganze sowas wie Schicksal und dieses was wie Butterfly ist ja egal für uns, weil wir können es ja eh nicht beeinflussen.
Nee,
das passiert
nee.
Halt.
Ja.
Oder passiert halt nicht.
Ja.
Und du musst halt eh damit leben. Meine,
ja.
Die Moral der Geschichte ist also, Leute, ihr seid machtlos, gebt auf. Nein, aber es ist einfach, du kannst ja, was das Schicksal angeht, das passiert halt oder passiert halt nicht.
Aber das denkt man sich ja dann so. Stell dir mal vor, du hast so ein Leben nach dem Tod und in dem Moment, wo du stirbst, sag mal, du wirst vom Bus überrollt oder so und du bist dann auch sofort tot und du stehst dann daneben deinem Körper und guckst da auf die Straße und denkst so, Mann, Alter.
So dumm, ne?
Warum bin ich bei der Ampel 500 Meter vorher noch bei Rot rübergefahren? Wenn ich da angehalten wäre, dann wäre der Bus vorbeigefahren, ich wäre da nicht reingerasselt.
Aber das
weißt du, solche Sachen.
Aber das hast du ja, das habe ich ja reell auch, also jetzt, das ist ja ein sehr extremes Beispiel, aber das habe ich ja schon bei irgendwelchen anderen Sachen, dass du, keine Ahnung, ich habe als Kind mal irgendwann mit Stein und einem Tennisschläger rumgespielt und dann irgendwie ging das Fenster von meinem Bruder geschlagen immer, weil das irgendwie so ein Plinggeräusch gemacht hat, habe ich das Fenster kaputt geschlagen, weil ein zu großer Stein ist das Ding kaputt gegangen.
Ja.
Und ich wusste, ich kriege jetzt richtig Ärger, war alles gar nicht so schlimm. Aber dann sitze ich auch da und denke so, Mann, wie dumm bin ich denn? Könnte ich wenigstens die Zeit einmal ganz kurz eben nur 10 Sekunden zurückdrehen, weil das so eine dumme Sache einfach war.
Und das
das ist ja so ähnlich, dass du dann quasi in deinem Szenario bist du halt tot und guckst zurück, aber denkst auch so, gut, warum bin ich jetzt über diese...
Naja, aber in deinem Szenario ist schon noch ein Unterschied. Du kannst ja ganz klar voraussehen, was du da machst. Wenn du aber an der Ampel 500 Meter vorher bei Rot rüberfährst, dann weißt du nicht, dass du 500 Meter später von dem Bus überrollt wirst. Du wärst aber nicht von dem Bus überrollt worden, wenn du angehalten wärst, weil der Bus dann 500 Meter weiter einfach rumgefahren wäre und du wärst noch weiter hinten gewesen. In deinem Fall weißt du ja, wenn du da gleich gegenschlägst, geht das Fenster kaputt und dann kriegst du eins aufs Dach von deinem Vater.
Wusste ich nicht.
Ja, aber es ist was anderes.
Ja.
Es ist was anderes. Du kannst halt nicht sagen, warum musst du, also weißt du, wenn du jetzt nicht bei Rot rübergefahren wärst, wenn es einfach so passiert ist und es ist keine Anomalie gewesen, dann kannst du ja auch nicht da stehen und würdest sagen, ja, scheiße, shit happens. Aber wenn du vorher schon was gemacht hast, was das beeinflusst hat, dann kannst du sagen, fuck, das war genau der Punkt, dieser Flügelschlag, der dazu geführt hat, dass ich halt jetzt an derselben Kreuzung bin, wo der Bus steht.
Grundsätzlich nicht über Rot fahren, ist ein guter Tipp.
Ja, ja.
Bist du im Auto gerade oder wo bist du?
Wo, im Kopf jetzt?
Ja.
Nee, auf dem Fahrrad.
Ja, das ist was anderes.
Nee, ja, wo, eigentlich ist das manchmal aber auch echt stumpf, ne? Also ich finde das auch stumpf, weil ich finde ja so, ich habe gar kein Problem bei Rot anzuhalten oder so. Ist ja auch in den meisten Fällen richtig und sinnig. In manchen Fällen denke ich mir aber so, warum soll ich jetzt hier 5 Minuten an der Ampel stehen, nur weil mir so ein dummes rotes Männchen das sagt? Und das Absurde ist aber, dass, ich wette mit dir, 80% der Bevölkerung hier, auch wenn man immer sagt, das Klischee ist irgendwie das Deutsche immer bei Rot, das glaube ich einfach nicht, das ist glaube ich Quatsch, aber was ich bescheuert finde und ich weiß, was die meisten wahrscheinlich auch machen, dass sie einfach manchmal ihren Menschenverstand einschalten und sagen, Maga, es ist 23 Uhr, hier ist kein Schwein, ich fahre oder gehe da jetzt rüber. Im Auto macht das niemand.
Genau, das ist meine Frage, deswegen war meine Frage auch so, weil ich finde, es ist ein riesengroßer Unterschied. Ich fahre mit dem Rad häufig über Rot, wenn du weißt, es ist links und rechts, kommt kein Auto weiter oder du bist nachts unterwegs, aber dann bleibe ich nicht an der roten Ampel stehen, weil du kannst es ja absehen.
Ja.
So, ich gucke dann auch ganz, ganz viel, ganz wichtig, Leute, links, rechts, links, aber du kannst dann einfach rüberfahren. Mit einem Auto würde ich das, selbst wenn ich in der fucking Wüste bin und da ist eine rote Ampel, würde ich halt stehen bleiben, bis die grün ist.
Ja, wobei ich auch schon mit dir im Schlepptau jetzt zweimal geblitzt wurde.
Ja.
Aber es waren auch wirklich bodenlose Blitzer, ne?
Das stimmt. Also ich sehe auch, Blitzer sind ja auch, es gibt ja sinnvolle Blitzer, von wegen, ey, hier müssen wir ganz doll aufpassen. Und es gibt Blitzer von wegen,
so richtige Arschloch.
Hier können wir kassieren.
Ja, genau.
So, das ist der Moneymaker. Ja. Und das ist schon ein Unterschied. Apropos Moneymaker. Oh. Wir haben auch wieder Support bekommen. Und zwar gibt es eine neue Patreon, und zwar Rebecca. Vielen Dank, dass du uns da jetzt
Dankeschön.
Auch monatlich unterstützt und dort werbefreie Folgen genießen kannst und Bonusfolgen.
Da kommt jetzt auch zu Weihnachten. Raus, ne? Ja. Was haben wir denn heute? Den,
15?
13. Freitag, den 13. haben wir heute, Leute.
Wieso kann ich denn? Ich kann überhaupt nicht mehr das Datum lesen. Den 13., ja.
Freitag, der 13. ist heute und es sind nur noch 11 Tage bis Weihnachten. In 11 Tagen.
Hast du schon alle deine Geschenke?
Ich habe noch gar nichts.
Noch gar nichts? Nicht mal für mich.
Du warst schon so undankbar zu deinem Geburtstagsgeschenk. Hast du noch nicht mal aufgemacht.
Das stimmt, habe ich wirklich noch nicht aufgemacht. Ich hätte keine Zeit, Christoph.
Ja, ja, ja.
Ich hätte keine Zeit.
Nee, ich brauche noch für dich ein Geschenk. Ich brauche noch für meine Freundin ein Geschenk. Ich habe schon ein Geschenk. Ich war am Sonntag auf dem Weihnachtsmarkt hier in Bremen beim Schlachtezauber. Und da gibt es ja diesen Mittelaltermarkt. Und da war ich Montag.
Ich habe einen Batzen gegessen, den du empfohlen hast.
Ja?
Ist okay.
Ja, ich stand davor und dachte so, das ist bestimmt 7, 8 Jahre her, ist den gegessen hat, gibt es halt immer noch. Und ich war so, mittlerweile ist der richtig teuer und wahrscheinlich auch schlechter geworden.
Vor allem, es war so, ich wusste nicht.
Hast du bezahlt 8 Euro oder so?
Ja, ich wusste halt nicht, was die Unterschiede da sind. Und das ist halt so, es gibt halt irgendwie den Batzen, es gibt irgendwie den blauen Batzen und den Rotenburger Batzen. Ich dachte so, okay, was ist der Unterschied? Und das ist einfach, ja, okay, wenn du den gerne mit allem hättest, also mit Zwiebeln,
so,
das ist der super teuerste. Und das
ja,
so,
ja.
Und das war so, der war okay. Es gab anderen geilen Scheiß.
Ich habe eine Wildschweinbratwurst gegessen mit Preiselbeersenf. War leider ein bisschen enttäuschend.
Echt?
Wildschwein-Bratwurst kann ich nicht weiterempfehlen.
Ich habe Langosch gegessen, war geil.
Ach, bin ich dreimal dran vorbeigelaufen, habe Laura vollgelabert, damit wir alle abkulten und ich nicht mal weiß, was das ist. Aber ich habe den Stand auch gesehen.
Ja, und ich habe Mokka getrunken zum ersten Mal in meinem Leben.
So ein türkischer Kaffee, der in so heißen Stein und heißen Sand gemacht wird.
Das weiß ich nicht, aber der ist mit so Kardamom und so sehr süß und sehr, der hat so einen richtigen Bodensatz und so weiter. Mm. Aber irgendwie ganz geil.
Das Mokka, so riecht es doch früher, das Szene-Café bei Gute Schlechte Schulezeit.
Okay, das habe ich nie geguckt.
Was wollte ich sagen?
Geschenke. Du hast da irgendwie
Geschenk besorgt. Ich habe eine Flasche Met gekauft. Für die Eltern meiner Freundin. Und ich habe auch da zum ersten Mal in meinem Leben, glaube ich, Met probiert.
Hoffentlich hören die diesen Podcast nicht, sonst ist die ganze Überraschung verdorben.
Nee, hören die nicht.
Gut.
Sind zu alt.
Hä, ich habe hier kein Age Cap gesehen.
Nee, die können den glaube ich nicht.
Okay.
Genau, aber ansonsten.
Wie fandst du Met? Sehr honiglastig, ne?
Ja, weiß ich auch nicht irgendwie was. Also ich habe mich immer so ein bisschen dann gefragt, wie man den trinkt. Und dann hat der
aus Typ, dem Horn. Ich hatte früher
einen Trinkhorn. Der Typ hat immer gesagt, ja, man muss den eigentlich behandeln wie ein Wein. Das ist ein Wein. Und dann meinte ich so, okay, aber trinkt man den dann auch so wie Wein im Sinne von, ich mache mir jetzt ein Glas Rotwein, mach mir doch kein Glas Met. Dann meint er so, ja, nee, eher so als Aperitif oder so. Oder nach dem Essen ein, ja.
Also ich kenne Leute, die trinken das einfach wie Wein.
Ja, die saufen das dann auch aus dem Horn, wie du schon sagst.
Ich hatte früher eins.
Glaube ich dir auch. Mit deinen Dreadlocks und hast du Korn gehört und hast ein Met gesoffen, ne?
Aber sowas von. Das war meine Zeit damals.
Nee, also ich fand es auch jetzt nicht eklig oder so, aber ich bin nicht auf den Geschmack gekommen.
Ich mag den auch nicht mehr so, aber ich habe den auch lange, lange, lange nicht mehr getrunken. Vielleicht müsste ich mal wieder. Es gibt ja irgendwie, hat jetzt ein Arbeitskollege gesagt, es gibt so Glühmet. Keine Ahnung. Vielleicht gibt es ja Empfehlungen aus unserer Hörerschaft für gute Mets oder wie man das wirklich trinkt.
Da gibt es bestimmt ein paar, die
sich damit
auskennen.
Ich glaube
auch. Hast du denn schon Geschenke gekauft?
Ja, schon. Ich habe schon. Ja, meine Mutter hat was zum, die hat jetzt am Anfang Dezember ja Geburtstag, die hat was zum Geburtstag und Weihnachten zusammenbekommen. Kriegt eine Sauna.
Geil, ja. So ein Fass?
Nee, so, also nee, ist kein Fass, aber es wird so in ihren Schuppen reingebaut dann mit Ofen und allem Pipapo.
Geil.
Richtig geil.
Da komme ich aber auch auf zum
Geburtstag. Der hat schon gesagt, Christoph kann gerne mal vorbeikommen.
Kommen Sie mal rein, sitzt ja nackt.
Oh, schon wieder.
Christoph ist schon wieder da, Jörg. Ich dachte immer, jetzt soll ich mal so oft vorbeikommen. Hast du schon was für deinen Wichtel?
Ist schon verschickt.
Was? Maga, ich komme zu gar nichts,
Alter. Ja, aber das lag auch sehr lange bei mir rum.
Ja, das liegt bei mir immer noch rum.
Aber du hast schon was?
Ich habe schon eine Idee, ja.
Okay, nee, ich bin mal irgendwann los, habe es zusammengesucht und dann abgeschickt.
Ich muss mich wirklich mal kümmern. Ich kümmere mich Freitag. Freitag habe ich frei und da fahre ich nicht zu Ikea. Letzte Woche war ich nämlich schon wieder in die Ikea-Hölle.
Geil, gab's Hotdogs?
Das war wirklich bodenlos eigentlich. Wir waren ziemlich früh da, wir haben Tilda in die Kita gebracht und sind danach direkt zu Ikea gefahren. Und dann waren wir quasi, ich musste mich danach noch, wir haben Tilda zur Kita gebracht und dann hatte ich um 8.30 Uhr einen Termin beim Burger Service Center. Da habe ich mich umgemeldet, hatte einen mega geilen Mitarbeiter.
Ich dachte gerade, wozu, aber ja,
ich bin umgezogen, musste mich ummelden, dann muss Tilda umgemeldet, Laura umgemeldet, tralalala. Mega geiler Typ, liebe Grüße an dieser Stelle an das Burger Service Center in der Schresemannstraße, wirklich das Zimmer 212, ihr wisst Bescheid.
Das, okay.
Und dann sind wir zu Ikea gefahren und wir waren aber noch quasi vor der Öffnung von Ikea da in Brinkum. Und dann war ich seit 100.000 Jahren mal wieder
im
bei McDonald's frühstücken.
Oh, wirklich? Frühstücken?
War richtig geil.
Gab es so ein, wie heißen die nochmal?
Diese McMuffin oder
ja,
so?
Ja, die sind voll geil.
Ja, geil, Alter. Und dann, ja, so ein Ding hatte ich. Und der, selbst der Kaffee war lecker. Cappuccino war wirklich, kann man nicht meckern.
Ja, seit McCafé sind die vollkommen
neu. Also das war wirklich ein Bombenfrühstück. Und ich glaube, ich habe 10 Euro bezahlt. Das war völlig fair. Oh, mittlerweile gehst du in irgendwie fancy-schmancy, bezahlst da irgendwie 20 Euro für ein Avocado-Brot und einen schlechten Cappuccino. Das war schon ganz gut. Und dann haben wir da so ein bisschen Kram gekauft.
Geil.
War gut. Schön. Ja, aber morgen, übermorgen, heute, stimmt wieder,
ach so, heute, ja.
Heute ist ja Freitag, habe ich Zeit, um das alles noch zu machen.
Nee, ich habe sonst schon für meinen Bruder, für deren Freundinnen habe ich beide schon.
Was denkst du? Hören die den Podcast? Kannst du es sagen?
Ah, ich glaube, ne, Franzi hört sie auf jeden Fall. Und Luca vielleicht. Kann ich, glaube ich, nicht sagen.
Scheiße. Kannst flüstern.
Kann ich nach Weihnachten erzählen.
Kannst du mir nach der Folge sagen.
Kann ich dir nach der Folge sagen, ja.
Was ist dein Budget für alle dieses Jahr?
Oh,
für alles, ja. Für alles all in, alle Geschenke.
Oh, möchte ich nicht sagen, es ist zu viel. Ich geh ganz schön in die Miese diesen Monat.
Vierstellig?
Ja.
Scheiße.
Ja. Wir sind ein bisschen, ein ganz kleines bisschen abgekommen.
Ganz
wir waren,
kleines bisschen.
Wir haben nämlich immer noch zwei PayPal-Supporter über.
Oh ja, vielen Dank an Nina und Vanessa.
Die vielen Dank
uns
euch.
Auch unterstützt haben. Wenn ihr das auch machen wollt, findet ihr natürlich wie gewohnt die Links in unseren Shownotes oder auf www.geschichtenausdemaltbau.de. Und wenn ihr eben werbefrei und extra Folgen hören möchtet, dann gerne bei
Entschuldigung.
Gesundheit und bei Steady supporten. Zu Weihnachten gibt es da wieder eine Kleinigkeit. Ansonsten haben wir einen Instagram-Account. Da gibt es die Auflösungen und wahre Hintergrundposts zu unseren Geschichten.
Da gab es auch jetzt gerade wieder einen sehr, sehr schönen.
Gab es einen Post über Folge 123. Und dort könnt ihr uns natürlich auch erreichen per DM. Wir versuchen alles zu lesen und zu beantworten. Ihr könnt uns auch über unser Kontaktformular auf unserer Website erreichen, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Hörergeschichten habt, wenn ihr irgendeine lokale Sage kennt, teilt uns das mit. Wie ihr wisst, wird das oft Teil dieses Podcasts. Und ja, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt.
Dankeschön für eure Geduld, für euer offenes Ohr.
Genau. Und vor Weihnachten hören wir uns ja auf jeden Fall auch nochmal auf dem regulären Weg und nicht nur bei den Patreons. Nee. Nee, am 27. kommt die nächste Folge.
Oh, stimmt, da müssen wir schon frohe Weihnachten wünschen, ne? Für die alle. Ja, wir nehmen am 22. auf.
Ach du Scheiße.
Leute, wir sehen uns gar nicht mehr vor Weihnachten.
Das war doch nie so, ne?
Leute, dann wünschen wir euch jetzt schon mal frohe Weihnachten.
Ja, stimmt, frohe Weihnachten.
Schöne Feiertage.
Feiert schön.
Für alle, die hier bei Patreon Steady sind, gibt's noch, hören wir uns noch mal am 24., falls ihr Bock habt, supportet uns da gerne und dann gibt's für euch auch noch eine topaktuelle.
Ah, wobei, es gibt ja aber auch noch, können wir auch sagen, es gibt ja auch noch die Folge aus dem letzten Jahr.
Ja, da weiß alle. Ich nicht genau, was wir da gemacht haben. Aber ja, stimmt, die kommt
noch. Oh, was haben wir denn da? Doch, da gab's eine, oder?
Ich glaube auch, da gab's eine. Eigentlich machen wir da immer eine.
Genau.
Genau, stimmt. Aber falls ihr uns unser Vergangenheits-Ich von vor einem Jahr hören wollt, das könnt ihr am 24. Falls ihr unser Gegenwarts-Ich von diesem Jahr hören wollt, dann bei Patreon und Steady.
Ja.
Und ansonsten hören wir uns am 27., nachdem wir uns alle dick und rund gegessen haben, an Weihnachtsbraten und allem Pipapo.
Ja, wir sparen uns jetzt auch mal die üblichen Fragen, die wir immer stellen, was man isst und so. Haben wir schon 100.000 Mal beantwortet, nerven wir euch jetzt nicht mit. Wobei, eine Sache muss ich sagen, hat meine Freundin mit ihrer Mutter telefoniert und bei der sind wir immer am 25.
Mhm.
Und dann meinte sie so, ja, Christoph, willst du unbedingt Raclette essen? Ich so, nö, also muss jetzt nicht sein. Ja, dann würden die gerne Schweinefilet mit Gnocchi machen.
Und dann war ich so, Schweinefilet mit Gnocchi?
Dann war ich so, hä, das ist ja überhaupt nicht weihnachtlich, das ist ja mega random.
Ja.
Und das ist dann für mich auch immer so, ich muss nicht den Weihnachtsbraten essen, aber ich muss jetzt auch nicht zum Griechen gehen an Weihnachten.
Bei meiner Freundin sind wir auch jetzt am 24. und da war es nämlich auch so, dass sie mal ab, weil sie wussten, das ist nämlich das Lustige, eigentlich war es so, dass wir am 24. bei meiner Familie sind und da wussten die Eltern von ihr halt, okay, bei uns gibt es immer Kartoffelsalat mit Würstchen.
Ja, geil.
So.
Gab es bei mir beim Umzug.
Jetzt sind wir aber tatsächlich halt nicht da, sondern wir sind direkt bei ihren Eltern. Mhm. Und sie haben aber jetzt schon umgeplant, damit wir das nicht zweimal essen, gibt es bei denen jetzt halt Flammkuchen, was auch so.
Das ist auch so völlig so random.
Auch so super random. Aber, und jetzt habe ich halt quasi, weil ich dann erst ab dem 26. bei meiner Familie bin, würde ich gar keine Kartoffelsalat mit Würstchen essen. Deswegen mache ich mir das jetzt einfach selber und komme am 24. abends nach Hause und pfeife mir das hier selber rein.
Das ist doch geil.
Tradition muss sein.
Ich koche wahrscheinlich wieder Ente am Heiligabend.
Geil.
Wahrscheinlich, weil ich wohne jetzt ja.
Ente à l'Orange oder was gibt's bei dir?
Nee, ich habe sonst immer Barbarie-Ente gemacht.
Oh.
Und jetzt wohne ich ja im noblen Schwachhausen. Und in meiner.
Jetzt gibt's Blattgold auf dem Essen.
In meiner Straße bei mir in der Nähe, in der Wachmannstraße. Die ist nicht so weit weg. Da ist so ein Geflügel- und Wild-Schlachter.
Hubertus.
kann sein.
Der heißt nämlich wie mein Opa, der Jäger war.
Oh ja?
Ja, ja.
Und ich habe überlegt, ob ich vielleicht mal Wild mache.
Geil.
Wildschwein oder Hirsch oder sowas.
Mhm, das ist lecker.
Ja, ist mega lecker.
Gab es bei mir halt, also was heißt öfter, aber ich
so,
hatte halt,
gab es das Weihnachten so bei deinem Opa?
Was weiß ich gar nicht mehr. Nee, bei denen gibt es immer Heringssalat.
Geil.
Nee, aber wir hatten früher einfach öfter Wild durch den direkten Kontakt dazu.
Ja, ja, ja.
Und, sowas. Und Wild ist richtig geil.
Ja, nur Wildschwein-Bratwurst, Leute. Das kann ich euch nicht empfehlen. Das war nicht so spannend einfach. Habe ich mir geiler vorgestellt. Ja. War jetzt auch nicht eklig, aber war nicht...
Das ist nicht so, ist nicht
kann
so
eine
besonders.
Bratwurst essen. Ja. So, ja. Einen halben Meter Bratwurst. Da hast du mehr von.
Okay, gut. Jetzt aber Schluss hier mal. Wir sind selten so weit abgeschwoffen wie dieses Mal.
Wir schwufften und schweiften. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, danke.
Feiert schöne Feiertage und Weihnachten lasst euch gut gehen.
Lasst euch gut gehen.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau.
Und ehe Marco sich versah, verlor das Fahrwerk.
Fahrwerk. Das klingt wie so ein Star Wars Kreatur. Oh,
ein Fahrwerk. Und ehe Marco sich versah, verlor das Fahrwerk. Mann, ey.
Der Fahrwerk.
Verlor der Fahrwerk.